Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Ja, hallo, ich begrüße Sie und euch alle herzlich zu unserer neuen Ausgabe des Kulturpodcasts der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststücke heißt er. Einige sind schon ganz vertraut mit ihm, andere weniger. Auf jeden Fall fällt es immer auf, wenn wir eine etwas längere Distanz, zeitliche Distanz zwischen den einzelnen Aufnahmen haben. Und da werden wir dann ganz schnell angesprochen, dass man wieder auf eine neue Ausgabe wartet. Und das ist eine ganz wunderbare Gelegenheit, Aline Schwibbe vorzustellen, unsere bildende Künstlerin, die heute die Gesprächspartnerin ist. Aline, ich bin sehr froh, dass du da bist. Grüße dich.
Dankeschön, ich freue mich auch sehr.
Und wir fangen wie immer mit den ganz schnöden Fakten an. Aline Schwibbe, 2022 warst du Trägerin des Stipendiums, hast dich mit drei anderen Kolleginnen durchgesetzt gegen ein Feld von 200 Bewerbern. Eine Auszeichnung an sich schon, und wir sind sehr glücklich, dass du einen so wunderbaren Weg machst, den wir ein bisschen begleiten dürfen. Und an dem allein in diesem Jahr am Ende des Jahres ein Höhepunkt steht, nämlich deine Ausstellung im Lab von Eigen und Art. Darüber freuen wir uns sehr und darüber werden wir sicherlich auch noch reden. Geboren bist du in Hamm 1988. Du hast erstes Diplom gemacht, Bildende Kunst im Weißen See, und warst dann ziemlich viel im Ausland unterwegs, in den USA, in San Francisco, in Prag und in Halle, in New York, glaube ich, auch.
Ja, da hatte ich das. Ja, das ist eigentlich ein bisschen traurig. Dieses Programm, an dem ich dort teilgenommen habe, existiert gar nicht mehr. Das war von der NYU, ein dreimonatiges Atelierstipendium tatsächlich. Und es war.
Da kann man schon was machen.
Ja, da kann man was machen. Es zielt darauf ab, explizit den TeilnehmerInnen in der Professionalisierung ihrer Praxis zu unterstützen.
Wenn wir über Stipendien reden, muss ich natürlich auf das Stipendium der Else-Heiliger-Stiftung, des Trustee-Programms Else-Heiliger-Fonds zurückkommen. Das ist die Künstlerförderung der Adenauer-Stiftung. Dieses Stipendium ist ein sehr begehrtes Stipendium geworden. Was hast du da Besonderes mitgenommen? Was war für dich wichtig an diesem Stipendium?
Ich glaube, das Allerwichtigste war wirklich, diese Erfahrung machen zu dürfen, Freiheit nochmal als Künstlerin, als praktizierende Künstlerin zu verstehen, weil das ist wirklich ja so etwas Rares. Ich glaube, in der Wahrnehmung von KünstlerInnen von außen wird das eigentlich immer vorausgesetzt oder ist in dem Denken der Menschen meistens impliziert, dass wir ja frei sein müssen, auf jeden Fall in irgendeiner, also einem bestimmten Ausmaß.
Gerade in der Kunst natürlich.
Gerade in der Kunst. Allerdings sind wir das natürlich nicht. Die Art und Weise, wie wir unsere Kunst verstehen, wie wir sie machen dürfen, hängt immer davon ab, wie es um unser Leben drumherum auch bestellt ist. Deswegen ist, wenn man das Privileg bekommt, ein Jahr lang sich darum keine Gedanken machen zu müssen, das ist schon mit nichts vergleichbar und hat sich vollkommen auf das, was ich im Atelier gemacht habe, aber auch womit ich mich außerhalb des Ateliers beschäftigt habe, ausgewirkt.
Das ist natürlich wunderbar zu hören, und es ist ja tatsächlich auch so, dass zwischen den einzelnen Mitgliedern der jeweiligen Jahrgänge auch immer besondere Beziehungen nochmal entstehen. Das ist bei dir auch der Fall gewesen. Das ist der Tatsache gezollt, dass wir einen interdisziplinären Ansatz pflegen und die bildende Kunst in den Dialog bringen mit der Literatur und der Komposition, aber vor allem mit der Literatur.
Ja, ich bin extrem dankbar dafür, dass ich über das Stipendium viele Menschen, die ich sonst wahrscheinlich nicht so, mit denen sich, mit deren Weg, mein Weg sich vielleicht gar nicht in der Form überschnitten hätte. Dana Vohwinkel habe ich über das Stipendium treffen dürfen. Und da ist sicherlich eine Freundschaft entstanden, für die ich sehr dankbar bin. Und ich bin ja auch, das ist ja auch diese Sache, also es gibt ja auch SchriftstellerInnen, die sich viel mit bildender Kunst beschäftigen. Und ich als bildende Künstlerin schreibe extrem viel. Und ja, da gibt es einfach Punkte, in denen sie mich dann auf eine Weise versteht. Und auch meine Kunst.
Deine Arbeiten tragen Titel.
Ja.
Wie kommst du zu den Titeln? Wie ist das Vorgehen? Hast du den Titel als Idee, als Konzeption im Kopf, bevor du anfängst zu arbeiten? Oder ist es später, ganz am Ende, wenn die Arbeit fertig ist, sozusagen nochmal das bisschen on top?
Beides kann passieren. Da sind wir auch wieder bei der Dichtung. Ich bin die ganze Zeit, habe ich Wörter in meinem Kopf. Die begleiten mich jeden Tag. Ich mache unglaublich viele Notizen. Also es ist manchmal ein bisschen erschreckend.
Was Manisches?
Ja, ja, schon. Mhm. Ich schreibe auch, also es vergeht keinen Tag, an dem ich nicht ein kleines bisschen selbstbesessen schreibe über das, was womit ich mich beschäftige.
Und du schreibst dann aus dir heraus sozusagen, oder hast du irgendwie Found-Footage-Material, das du verwendest? Nein, du kreierst
ja,
gleich in der Stufe schon selbst.
Auf jeden Fall, ja. Mhm. Dazu kommt natürlich, dass ich auch sehr viel lese und Wörter aufnehme, die dann weiter in mir leben und dann sich nochmal zu Sätzen entwickeln. Aber ich bin inspiriert, was die Titel betrifft, von Dingen, die ich lese und die ich dann in einen neuen Zusammenhang bringe. Und oft sind die tatsächlich dann, haben eine Verbindung zu einem Gedicht, was ich gelesen habe. Und die sind dann auch immer sehr nah damit verbunden, womit ich mich beschäftigt habe, als ich die Zeichnung gemacht habe. Aber es ist nicht immer offensichtlich, wo die Verbindung, wo sie stattfindet.
Wo sie stattfindet.
Ja.
Bleibt ein Geheimnis. Wir haben vorhin schon ganz kurz gestreift. Du hast eine sehr rege Ausstellungstätigkeit in diesem Jahr. Und am Ende des Jahres eben die Ausstellung bei Eigen und Art, im Lab von Eigen und Art, wo wir einige Ausstellungen schon betreuen durften. Wir sind bei deiner Arbeit. Versuch uns doch nochmal ein bisschen zu erklären, auch zum Thema Materialität, wo du mit deiner Arbeit stehst. Vielleicht auch überlegst, wo es Bezugpunkte gibt zu arrivierten Positionen der Kunstgeschichte. Jeder steht ja irgendwie in der Kunstgeschichte drin. Und egal, ob er annimmt oder ablehnt, er kann diese vielfältigen Beziehungen und Einflüsse nicht ignorieren.
Mhm. Ja, ich würde sagen, es hat ein bisschen gedauert, bis ich jetzt angelangt bin an diesem Punkt, an dem ich bin, wo es sich anfühlt, als ob ich genau die Technik gefunden habe, die ich brauche, um das zu sehen, was ich mir vorstelle. Natürlich nicht immer hundertprozentig. Und ich habe auch noch auf dem Weg hier, habe ich darüber nachgedacht, dass es immer nur eine Annäherung natürlich sein kann, aber dass die, glaube ich, schon jetzt so weit geht, dass ich sagen kann, das fühlt sich richtig an. Und damit meine ich, dass das Material, was ich benutze, ein einzigartiges Potenzial hat, das zu machen, was ich möchte. Und zwar mehrere Ebenen, mehrere Realitätsebenen in einem Bild zu vereinen.
Und dann auch unterschiedliche formale Lösungen findest.
Ja, ganz genau. Und auch, so schwierig das auch manchmal ist, weil das, was die Bilder, was die Arbeiten machen, kann wirklich nur im Grunde in der persönlichen Erfahrung wahrgenommen werden. Also die sehen auf Fotos vielleicht ganz gut aus, aber das, worum es eigentlich geht auf der Oberfläche, was passiert, ist unmöglich zu fotografieren, was mich in diesem Zeitalter
wahnsinnig macht.
Ja, total. Aber was auch eigentlich ja ganz schön ist, weil es zwingt die Leute wirklich, oder es
zu schauen.
Ja, zu schauen, wirklich zu schauen. Mhm. Und das höre ich immer wieder, dass jemand kommt und die Arbeit endlich in Person sieht und mir sagt, wow, das habe ich gar nicht erwartet, dass es so aussieht.
Kannst du ein Samtbild einfach mal beschreiben?
Mhm. Ein Samtbild zeigt gleichzeitig eine Fotografie und eine Zeichnung. Und das ist möglich, weil, und das ist eigentlich aber auch falsch. Also es zeigt schon eine Fotografie, aber die Fotografie, ich benutze eigentlich immer Standbilder, Still Images von Videos, die ich mache. Die werden gedruckt auf das Samt und ich benutze bestimmtes Samt, was keinen zu langen, einen kurzen Floor hat. Und es ist sehr schwierig, da drauf zu drucken, digital. Aber ich habe, ja, ich arbeite jetzt mit einem Unternehmen zusammen, die das hinbekommen haben. Das heißt, man sieht etwas, was aussieht wie eine Fotografie. Und man sieht gestische, semi-abstrakte Zeichnungen, ja. Die ich mit Ölpastell darauf mache. ja, die sind sehr dunkel, weil ich werde oft gefragt, ob ich denn so verliebt bin in die Farbe Schwarz. Und dann sage ich meistens, es ist gar nicht das Schwarz, um das es mir geht, sondern die Dunkelheit. Also ich stelle mir sehr oft die Frage, wie kann ich Dunkelheit benutzen und damit experimentieren, wie kann ich etwas sichtbar haben und gleichzeitig unsichtbar, ja.
Ich glaube, es ist der Unterschied zwischen Dunkel und dem Düsteren. Hm. Also deine Arbeiten haben natürlich was Dunkles, aber sie haben nichts wirklich Düsteres, finde ich.
Interessant.
Bin ich da auf dem falschen Gleis?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich nenne sie ich nenne sie auch eher dunkel und nicht düster. Und das ist auch das Feedback, was ich meistens bekomme. Ich glaube, manchmal es ist eher eine Furcht davor, dass sie vielleicht düster rüberkommen könnten. Wobei ich da auch jetzt nicht, ich wäre auch nicht traurig.
Es wäre nicht schlimm.
Ja. Weil das schon melancholische Bilder sein können. Und das auch genau das ist, worum es mir geht. Ich finde das Tolle an Melancholie und an Dunkelheit ist, dass es ein Ort ist, der für mich, also Melancholie an sich, ist nicht unbedingt was Negatives.
In deiner Beschreibung oder in der Beschreibung deiner Arbeit verweist du immer wieder gerne darauf, dass du besonders an gesellschafts- und kulturpolitischen Fragen, an diesem Dialog interessiert bist. Teile deines Studiums, ich habe darauf hingewiesen, hast du in den Vereinigten Staaten, in New York und San Francisco verbracht. Wie würdest du, wenn du das jetzt nochmal retrospektiv siehst, wie würdest du, weil es auch eine besondere Aktualität natürlich hat durch Trump, das politische Selbstverständnis der KünstlerInnen, der kreativen Szene in den USA insgesamt beschreiben. Gibt es einen Unterschied zur Befindlichkeit deiner Kolleginnen in den USA und hier?
Ja, das war tatsächlich eine super interessante Erfahrung für mich, weil dort unter KünstlerInnen man relativ schnell merkt, dass dort eine erhöhte Dringlichkeit besteht. Und das wirkt sich zum einen darauf aus, was gemacht wird, womit sich KünstlerInnen dort beschäftigen, aber auch ganz besonders in der Art und Weise, wie dieses Community, das Wort verstanden wird und auch gelebt wird. Also da wird viel mehr, der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung, diese beiden Dinge bekommen einen größeren Wert. Und das habe ich sehr genossen. Das war ein bisschen ein Culture Clash, als ich wiedergekommen bin. Ich das auf einmal hier, ich will nicht sagen, gar nicht vorgefunden habe, aber sicherlich nicht in der Intensität.
Könntest du noch mal was zum Begriff politisches Bewusstsein sagen? Mir ist das immer ganz wichtig in der Untersuchung der Frage, inwieweit Kunst und Kultur und Politik auf der anderen Seite miteinander zu tun haben oder gar nichts zu tun haben und wo die besonderen Freiheiten vielleicht liegen. Würdest du dich als politischen Menschen beschreiben? Und wenn ja, wie manifestiert sich das in deiner Kunst?
Ich bin sicherlich ein politischer Mensch. Ich denke, dass Kunst, die von Menschen, die sich nicht verschließen vor politischen Dialogen, immer diese implizierte Bewusstsein haben. Und ich glaube, man kann da ein bisschen mehr darauf vertrauen, dass es keiner expliziten Positionierung eines Kunstwerks oder einer Künstlerin bedarf, weil ich wirklich glaube, dass wenn man auf authentische Weise sein Leben und seine Position in der Gesellschaft reflektiert, dass man darauf, ja, man kann darauf vertrauen, dass sich das äußern wird. Ich glaube, dass es, wenn man jetzt psychologisch rangeht, ich habe ja auch Psychologie studiert, bevor ich Kunst studiert habe, dass der menschliche Geist ist einfach, der möchte es gerne sich einfach machen. Und es ist unglaublich schwierig für uns alle, dagegen anzukämpfen und auszuhalten, dass da eine Gleichzeitigkeit von teilweise konträren Positionen passiert, jeden Tag. Und ich glaube, das Besondere an der Kunst ist, dass sie das leisten kann. Den Raum öffnen und das Aushalten, das Halten dieser Ambivalenz.
Wenn ich nochmal das jetzt, was du gesagt hast, versuche im ganz pragmatischen und realpolitischen Kontext zu sehen, kommt man ja nicht hin, um festzustellen, dass im Kontext der Ereignisse in Israel den bildenden Künstlern der Vorwurf gemacht wurde, dass sie sich viel zu spät geäußert haben zu diesem Konflikt. Teilst du den Vorwurf? Gibt es eine Verpflichtung für einen politisch denkenden Künstler und Künstlerin zur politischen Entwicklung und Ereignissen seine Meinung auch zu formulieren? Oder sollte man nicht eher darauf achten, beide strikt zu trennen, um gerade der Kunst ihre Freiheit, ihre genuine Freiheit zu garantieren?
Ja, das ist halt diese komplizierte Frage danach. Ist es eine Instrumentalisierung von der Kunst, wenn man jetzt sagt, sie muss sich klar positionieren? Ich glaube, dass die Atmosphäre auch durch die sozialen Medien diejenige ist, dass wir immer in dieser Erwartungshaltung jetzt stehen, dass wir von allen Menschen, die kommunizieren auf diesen ganzen Kanälen, immer erwarten, dass sie reagieren und dass sie sich positionieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist, aber ich kann auch gleichzeitig den Wunsch verstehen, dass es nochmal ein bisschen hat es damit zu tun, was ich gerade gesagt hatte, über dieses Aushalten können von Unterschieden und sich widersprechenden Dingen. Ich glaube, dass es da Zeit für, man braucht Zeit. Und ich glaube, in der Welt, in der wir jetzt gerade leben, haben wir diese Zeit nicht. Und Kunst für mich ist auch eine Möglichkeit, sich diese Zeit zu nehmen, bevor man kommuniziert.
Die Kunst soll auf jeden Fall dazu beitragen, dass es nicht zu kuschelig wird. Ja. Das in jedem Fall. Sie darf auch gefallen, sie darf auch schön sein, sie darf ästhetisch sein, aber sicherlich nicht eine Institution, die uns permanent bestätigt, sondern sie soll uns ja irritieren. Und wie du vorhin so schön formuliert hast, wir müssen es aushalten können. Wir können sagen, es gefällt uns oder es gefällt uns nicht, aber wir müssen es aushalten können. Aline, wir befinden uns im Jahr 2024 und fast scheint es manchmal so, als seien die Corona-Jahre in ihrer jahrelangen Lähmung, wir haben vorhin im Vorgespräch schon ein bisschen davon gesprochen, und auch der Verstörung vergessen oder zumindest in den Bereich der Verdrängung abgelegt worden zu sein. Das ist ganz erstaunlich, wie auch das wieder funktioniert hat. Wie hast du als Künstlerin überlebt und bahnt sich das Trauma doch immer irgendwie seinen Weg an die Oberfläche?
Ja, ich muss zugeben, dass als Künstlerin ich, dass die Pandemie ein kleines bisschen positiv auch erlebt habe. Und zwar, ich denke jetzt auch gerade an die ersten Arbeiten auf Samt, die ich gemacht habe, weil die tatsächlich im ersten Lockdown entstanden sind. Ich hatte kein externes Atelier mehr. Das Leben fand ja sowieso hauptsächlich in der Wohnung statt. Ja. Ich hatte mein Atelier, meinen Arbeitsraum in der Wohnung und ich hatte viel mehr Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, was ich tue. Und ich kann nicht sagen, ob diese Arbeiten nie, die wären nie so entstanden, wenn die Situation nicht die gewesen wäre. Allerdings glaube ich auch gleichzeitig, dass wir noch gar nicht sagen können.
Ja.
Ich glaube, da muss wirklich noch einiges an Zeit vergehen, ja. bis wir da irgendwie überhaupt ein Verständnis entwickeln können. Aber ja, es war wieder zurück zum Thema Ambivalenz. Und zurück zum Thema Zeit, ja. Ja, ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich behaupte, ich bin immer noch dabei, mich damit auseinanderzusetzen. Ja. In den Arbeiten sicherlich auch, ja.
Du sitzt hier in einer schwarzen Samt, fällt mir bei der Gelegenheit gleich mal auf, das ist der Bezug zum Werk. Tunika, glaube ich, würde man das nennen, oder einen offenen Mantel mit goldenem Strass bestickt. Sensationell gut. Die Fachzeitschriften und die Feuilletons sind im Moment voll mit Strecken und Texten und Analysen zum Thema Mode. Oder man hat den Eindruck, dass endlich eben die Oberfläche auch mal begriffen wird als Projektionsfläche von Inhalten. Dazu gehören nicht nur die Botschaften der Ökologie und der Ökonomie, sondern auch die der Auflösung von Geschlechterrollen und der lokalen Bezüge. Das ist mir, glaube ich, auch ganz wichtig, dass sich diese Grenzen offenbar auflösen oder zerbröseln. Du legst auch unverkennbar einen ganz eigenen Stil vor. Mode und Kunst, gibt es da Zusammenhänge?
Auf jeden Fall. Eins meiner Lieblingsbücher heißt What Artists Wear. Setzt sich damit auseinander. Ich habe leider den Autorennamen vergessen. Ich glaube, es wird natürlich zwangsläufig mehr darauf geachtet, was KünstlerInnen tragen, weil da immer angenommen wird, da ist kreativeres Potenzial und vielleicht auch sogar der Mut, experimenteller zu sein. Und das ist das, was ich persönlich mit Mode verbinde. Ich habe schon, als ich klein war, gerne Kleidungsstücke kombiniert, die dann zu Outfits geführt haben, mit denen ich mich nicht in die Schule getraut habe, weil ich wusste, das wird überhaupt nicht akzeptiert. Ich erinnere mich an ein paar Schuhe ganz explizit, das ich unbedingt haben wollte und ich habe mich so sehr gefreut. Aber ich habe es einmal in der Schule angezogen und ich bin in einem Dorf, im dörflichen Bereich aufgewachsen. Und dann wurde ich einfach dafür gehänselt und habe die nie wieder getragen, jedenfalls nicht zu Hause. Es gab für mich immer dann die Trennung zwischen das, was ich zu Hause trage und was ich draußen trage einfach. Und das ist halt dieses, in der Mode, das Potenzial, aber auch die Gefahr. Und ich glaube, diese Spannung ist das, was dazu führt, dass viele Leute das gerne sehen, wenn jemand das aufbricht. Und jetzt auch die neuen Kollektionen endlich verstehen, dass es das ist, was wir gerade brauchen. Auch die Möglichkeit zu kommunizieren, wer wir sind. Und aber es hat viel mit Mut zu tun. Ich höre oft,
das glaube ich auch.
Ich höre oft, dass also ich kriege viele Komplimente für verrückte Outfits oder für besonders schöne oder ich weiß nicht, unerwartete Kombinationen. Ich modifiziere meine Kleidung auch selbst. Also ich bin jetzt keine total tolle Schneiderin, aber ich bin da, glaube ich, einfach mutig. Ich kann aber auch nicht sagen, warum.
Du musst doch ganz viel mit Eva Hesse anfangen können, oder?
Ja, ich war sogar, wo wir dabei sind, in New York. Warst du mal in dem ehemaligen Atelier von ihr?
Nein.
Ich war mal da und das werde ich nie vergessen.
Eine Offenbarung wahrscheinlich.
Eine Offenbarung. Ja, ich bin großer Fan von Eva Hesse, ja.
Ja, sie ist fantastisch.
Allerdings. Ein wunderschönes Atelier.
Das darfst du mir jetzt natürlich nicht erzählen. Ich müsste ein bisschen kramen, um zu überlegen, in welchen Ateliers ich war. Hm. Aber das von Eva Hesse war bestimmt, das wäre sicherlich das Interessanteste gewesen.
Ja, leider. Also das ist nicht so wie jetzt zum Beispiel das von Carol Rama in Turin, was ja immer noch genauso einfach ist, wie als würde sie da noch leben. Nee, das ist...
Louise Bourgeois ist das auch so.
Ach echt? Ja, da war ich nicht. Wir droppen hier die ganzen Namen von den Besten, von meinen Favoritinnen.
Reise nach den Sternen, Alina. Und dabei ganz streng mit sich sein. Das ist, glaube ich, immer eine gute Perspektive.
Ja.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir dich ein bisschen begleiten dürfen auf dem Weg. Und wünschen dir alles Gute, liebe Alina. Wir sehen uns natürlich schon vorher wieder und ich kann unsere Zuhörerinnen nur bitten, intensiv auf die Kulturkalender zu gucken, denn Aline Schwibbe is everywhere. Alles Gute, alles Liebe. Bye-bye, Aline.
Dankeschön.
Das war wieder ein Kunststück, der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.